Mir ist aufgefallen, oder in meinem Leben habe ich festgestellt, es gibt ganz viele Menschen, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben von Freundschaft. Es gibt Menschen, die sortieren ganz knallhart aus. Ich kenne einen, der sagt, ich gucke am Ende des Jahres, mit welchen Leuten ich zu tun gehabt habe, welche zu mir gestanden haben in Zeiten der Not und die da nicht da waren, zapp. Drei Freunde habe ich, das reicht. Es gibt wiederum andere, die haben ganz komplizierte Modelle. Die haben ein Zwiebelschalenmodell und da gibt es einen inneren Kern, einen äußeren Kern, einen noch äußeren Kern. Und wenn man in diesem inneren Kern ist, kommt man da nie wieder raus. Und da muss man wieder überlegen, in welcher Schale bist du? Was kann ich dir sagen? Was sage ich dir nicht? Und es gibt Leute, die haben Freunde, aber die haben noch nie so drüber nachgedacht vielleicht. Und dann sitzt du zu deinem Geburtstag an einem Tisch voller Menschen, die du gerne hast, aber die dich vielleicht auch gar nicht so wirklich kennen. Und es gibt einen Professor, der hat mich mal sehr geprägt, hat gesagt, ich habe ihn auch über Freundschaft gefragt und hat gesagt, Flo, für mich ist es so, meine Freunde, sie kennen mein ganzes Leben, sie kennen die dunkelsten Sachen in meinem Leben und wenn sie wollten, könnten sie meine Karriere beenden. Aber ohne sie wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und er hat gesagt, das ist so etwas Wertvolles, das sollte man nicht außer Acht lassen. Ich glaube, oft denken wir, Freundschaft ist etwas Selbstverständliches. Man denkt ja nicht darüber nach, zumindest jetzt in unserem Leben, jetzt wahrscheinlich eher weniger. Und aber so einen richtig guten Freund zu haben, so eine richtig gute Freundin zu haben, das ist vielleicht ein Bonus im Leben. Das ist cool, aber man braucht es nicht unbedingt. Und ich glaube, die Bibel sagt uns aber eigentlich etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass wir für Freundschaft geschaffen sind. Drew Hunter, ein Mann, den ich sehr schätze, das Buch war auch ein bisschen Inspiration für diese Reihe hier, er hat geschrieben, wir denken über dieses Thema nicht nach, weil wir glauben, dass wir es nicht müssen. Und dadurch ist Freundschaft heute zu einer der vertrautesten und zugleich auch einer der meisten vergessensten Beziehungen geworden. Und darum habe ich gedacht, lass uns mal reden über diese vergessene Freundschaft. Und zuerst, warum vergessen? Weil wir als Erwachsene, das haben wir gerade gehört, oft nicht mehr so viel drüber nachdenken. Wo spielen Freunde denn eine richtig große Rolle? Was denkt ihr? Wo ist Freundschaft ein großes Thema?
Im Kindergarten.
Im Kindergarten. Ja, im Kindergarten. Und in der Kindheit und Jugend, da prägen uns Freunde komplett. Und ich glaube, einige unserer Freunde, die wir im späteren Alter noch haben, kommen auch aus genau dieser Zeit. Nicht alle, aber vielleicht auch einige noch. Freunde und Freundschaften spielen eine große Rolle in Kindheit und Jugend. Und im Erwachsenenwerden spielen sie immer weniger eine Rolle. Und darum vergessen wir sie oft. Aber schauen wir uns auch als Erwachsene Kinderfilme an, und dazu lade ich euch herzlich ein, sehen wir dieses immer wieder. Ich war letztens in Lilo und Stitch. Und da gibt es eine wundervolle Szene. Also Lilo ist ein kleines Mädchen, sie lebt in Hawaii und sie hat nicht so richtig Freunde oder wird auch manchmal geärgert. Und dann sieht sie vermeintlich eine Sternschnuppe und sie rennt zum Fenster. Und was sie sagt ist, ich wünsche mir einen Freund, einen echten Freund, schick mir einen Engel. Und auch in vielen anderen Filmen oder Büchern für Kinder, lesen wir viel über Freundschaft. Wie wichtig Freundschaft ist, dass Freundschaft essentiell ist. Auch hier geht es darum, dass sie dann ein seltsames Wesen aus dem Weltall, das eigentlich sehr gefährlich sein sollte, kennenlernt und sie werden beste Freunde. Und Lilo zeigt Stitch viel über, was es heißt, Familie zu sein, über Zugehörigkeit und über Freundschaft. Aber nicht nur Kinderbücher und Kinderfilme zeigen viel über Freundschaft. Ich glaube auch in Gottes Wort, in der Bibel steht viel über Freundschaft drin. Und da spielt Freundschaft eine größere Rolle, als wir das oft als im Erwachsenenalter leben oder vielleicht auch kennen. Ich will es nicht zu sehr pauschalisieren, aber ich glaube, dass es bei vielen so ist. Was fällt euch denn ein in der Bibel? Also einige sind ja hier schon ein bisschen länger dabei. Welche Freunde kennen wir denn in der Bibel? David und Jonathan?
Drei Freunde von Daniel.
Ja. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Ist ein klassischer Trauvers. Spricht aber eigentlich eben, also ist von Ruth und Naomi. Die haben keine Ehe, das sind Freunde. Ja, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Was sind das für Worte zu einer Freundin? Dann lesen wir von Jonathan und David. Es gibt auch noch andere Freunde, die beschrieben werden, aber die jetzt nicht so detailreich beschrieben sind. Bei Jonathan und David, das ist ganz innig. Da heißt es, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herz Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und dann lesen wir später noch von der Geschichte, wo Jonathan stirbt und David ein Lied singt auf Jonathan und voller Trauer ist über seinen guten Freund. Und wir lesen aber auch im Neuen Testament von Freunden. Wir lesen, dass Jesus unterwegs ist mit seinen Jüngern. Er hat die 12 dabei. Dabei hat er aber noch ein paar, mit denen er auch mehr Zeit verbringt. Man sagt ja auch am Ende, dass Johannes wahrscheinlich sein Lieblingsjünger gewesen sei oder so. Aber ein Punkt, wo Jesus es zu allen sagt, und das gilt auch uns heute, sagt Jesus, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr meine Anweisungen folgt. Ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Denn ein Diener sagt sein Herr, denn einem Diener sagt sein Herr nicht, was er vorhat. Aber euch habe ich alles anvertraut, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus hat alles, was er weiß, seinen Jüngern gesagt, damit sie den Vater kennenlernen können. Und später hat er am Kreuz sein Leben für sie gegeben. Und auch für uns heute, wenn wir daran glauben. Und wir merken so, wie ist Freundschaft vielleicht doch anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ein sehr bekannter Vers, da geht es zwar wirklich um Freundschaft, aber trotzdem auch diese Liebe, ne? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, damit wir Freundschaft mit Gott haben können. Man könnte sagen, die ganze Weltgeschichte und die Bibel beschreibt einfach die größte Freundschaft zwischen Gott und den Menschen. Darum geht es in der Bibel ganz allgemein. Spurgeon, genau, dann können wir als Christen sagen, Freundschaft ist der Sinn des Lebens. Spurgeon hat es mal so gesagt, ist ein bekannter englischer Pastor, also einer der bekanntesten aus dem 19. Jahrhundert, und er hat gesagt, wer hier glücklich sein will auf Erden, der braucht Freunde. Und wer im Jenseits glücklich sein will, muss vor allem einen Freund in der kommenden Welt finden, in der Person Gottes. Selten denken wir über Freundschaft nach, aber die Bibel ermutigt uns ganz stark, da immer wieder drüber nachzudenken. Und ich möchte euch einladen, einfach auch als Anwendung jetzt schon, nehmt euch vielleicht heute im Laufe des Tages oder in der kommenden Woche einmal Zeit, über Freundschaft nachzudenken, über die Freunde, die ihr habt, aber vielleicht auch, ja, welcher Freund oder welche Art von Freund ihr sein wollt und welche Rolle vielleicht Gott als Freund in eurem Leben spielt. Genau, vielleicht hast du Freundschaft schon oft erlebt, aber noch nie wirklich darüber nachgedacht. Die Bibel lädt uns ein, genau das zu tun. Freundschaft ist Teil unserer DNA. Es gibt noch einige mehr Bibelverse, die uns über Freundschaft was sagen, und zwar in Sprüche und Prediger. Und da heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet und widersetzt sich allem, was gut ist. Treu gemeint sind die Schläge von dem, der dich liebt, doch reichlich die Küsse des Hassers. Übrigens fast einer meiner Lieblingssprüche. Ich habe es als Jugendlicher gerne genommen, um mich zu entschuldigen. Und ich habe noch, zwei sind besser dran als einer, denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Wenn sie fallen, hilft der eine dem anderen auf. Doch wehe dem Einzelnen, der fällt. Und keiner ist da, der ihnen aufhelfen kann. Sprüche und Prediger, das sind die Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Und sie wollen uns etwas lehren. Und ich glaube, Gottes Wort lehrt uns, dass es etwas Gutes ist, Gemeinschaft zu haben und nicht allein zu sein. Zum einen kann es sein, dass wir, wenn wir uns isolieren, natürlich Dinge nachgehen, die nicht gut sind. Ja, auch der zweite Vers mit diesen Schlägen von dem, der dich liebt. Das ist ja, also das klingt jetzt sehr hart, aber im Endeffekt kann es ja auch einfach Korrektur sein. Wir brauchen Menschen in unserem Leben, die in unser Leben hineinsprechen dürfen, die uns korrigieren dürfen, die sagen, hey, auf dem Weg, auf dem du bist, das ist jetzt vielleicht nicht gerade der Gute. Auch der letzte Vers macht es ja sehr deutlich. Wir helfen einander, wir nehmen einen an den Arm oder ja, ziehen einen nach vorne, wir können einander ermutigen. Und darüber werde ich noch ein paar Sachen dann in den kommenden Sachen nochmal in den kommenden Predigten sprechen. Aber klar ist, dass die Bibel zeigt, es kann ungesund für uns sein, allein zu sein. Es ist eine Hilfe für uns, es tut uns gut, Gemeinschaft zu haben. Stell dir mal vor, du hattest keine Freunde in deinem Leben. Und dann überleg dir mal die vergangenen Situationen, in denen Freunde ganz wichtig für dich waren. Was wäre passiert, wenn du da allein gewesen wärst? Ich glaube, es ist nicht nur ein depressiver Gedanke. Wir merken auch, es gibt immer wieder Situationen, wo es vielleicht auch gefährlich gewesen wäre, allein zu sein. Und es ist tatsächlich so. Sind wir alleine in der Einsamkeit, ist es sehr ungesund für uns, in jeglicher Richtung, emotional, psychologisch, aber auch körperlich. Ich habe da nochmal ein paar Artikel gelesen, unter anderem von der Barmer. Und die Barmer sagt, es gibt ein erhöhtes Risiko für Leute, die allein sind. Sie leiden eher an Depressionen, an psychischen Erkrankungen wie Angststörungen, an Demenz, höhere Konzentration an Stresshormonen sind im Körper zu finden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind wahrscheinlicher, Übergewicht ist wahrscheinlicher, Selbstsuizid ist wahrscheinlicher. Also alles Dinge, die nicht gut sind. Und sie sagen, eine Auswertung von 140 Studien, insgesamt 300.000 Menschen, zeigen, dass Einsamkeit der Gesundheit genauso schadet wie Alkoholmissbrauch oder das Rauchen von 15 Zigaretten pro Tag. Da frage ich mich, entweder ist Einsamkeit ziemlich schlecht oder Zigarettenrauchen ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das müssen wir jetzt überlegen. Aber auch die WHO, sie hat einen Report rausgebracht und die haben festgestellt, dass einer von 6 Personen weltweit von Einsamkeit betroffen ist. Und das ist signifikant verschlechtert unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Einsamkeit ist verbunden mit ungefähr 100 Toten jede Stunde weltweit. Aber enge soziale Kontakte helfen uns, ein gesünderes und besseres Leben zu führen. Also das, was wir ein bisschen in der Bibel sehen, sehen wir heute ganz faktisch in unserem eigenen Leben, aber auch ja, grundsätzlich in den Studien. Ne? Gemeinsam zu sein ist besser als allein zu sein. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Was gut ist, was Einsamkeit in uns fehlen lässt, das bringt Freundschaft wieder. Warum ist das so? Warum gehört Freundschaft zu einem erfüllenden Leben dazu? weil Gott sie tief in seine Schöpfung hineingelegt hat. In der Genesis lesen wir, das ist ja klein, das lesen wir nicht alles, keine Angst. Im ersten Kapitel der Bibel, wenn du die Bibel aufschlägst und du hast die erste Seite, da lesen wir von der Schöpfungsgeschichte. Und wir lesen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und dann lesen wir ganz oft von, es war gut, es war gut, es war gut. Gott sah das an, was er geschaffen hat und siehe, es war gut. Das erste Kapitel ist nur von Sachen, die gut bis sehr gut waren. Und dann lesen wir, und Gott sah alles, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Und dann lesen wir in Kapitel 2 Dinge, die nicht gut liefen, die nicht gut waren. Und dann heißt es da, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Adam, der erste Mensch, war alleine im Garten und das war ein Problem. Das war ein Problem, dass Gott gesagt hat, es ist nicht gut, dass du allein bist. Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen, nicht für Isolation. Wir müssen festhalten, Adam war in einer perfekten Umgebung, in einem perfekten Garten, in Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sagt, es ist nicht gut, weil du bist allein. Und das gilt für uns heute auch noch. Wir können diesen Vers komplett auf uns draufmünzen, können sagen, es ist nicht gut, dass Florian allein sei. Oder Elena, oder Uwe, oder Sebastian, oder wer auch immer. Gott hat das Problem erkannt und wir lesen im zweiten Kapitel, dass dann alle Tierwesen, die Gott geschaffen hat, alles an Adam vorbeigeht und Adam gibt dem allen einen Namen. Aber am Ende sagt Adam, da ist nichts dabei, was mir entspricht, da ist nichts dabei, wo ich Gemeinschaft mit haben kann. Und ich glaube, das passiert, damit Adam versteht oder damit auch wir heute verstehen, es braucht ein menschliches Gegenüber. Adam muss erkennen, Tiere tun es nicht. Und ich glaube, das ist auch für uns heute super wichtig, weil Menschen, die einsam sind, kaufen sich oft Tiere. Nicht immer, aber immer wieder mal. Und das ist cool, das ist gut, das ist schön, Menschen und Tiere um uns herum zu haben. Aber wenn wir nur Tiere um uns herum haben, ist das kein Ersatz. Kein Haustier brauchen wir brauchen Menschen um uns herum. Tiere um uns zu haben ist schön und manchmal werden Tiere auch Teil unserer Familie und das ist ja auch okay. Aber Freundschaft zu Menschen zu haben ist eine andere Qualität. Tiere sind kein Ersatz für Menschen. Das ist auch Tiere nicht gerecht gegenüber. Und das alles ist, wie gesagt, vor Kapitel 3 passiert. Kapitel 3 ist deswegen interessant, weil da der Sündenfall stattfindet. Und der Sündenfall ist ja für uns der Punkt, wo alles Üble angefangen hat. Und doch sehen wir hier, das erste Problem der Menschheit, das erste Problem der Weltgeschichte war nicht die Sünde. Das erste Problem war, dass der Mensch allein war. Satan war noch nicht im Spiel, das Gewissen von Adam war noch perfekt und rein. Und das Problem war, er war allein. Es war nicht die Folge von Sündenfall oder vom Gefallensein. Es war das Problem, dass er allein in einem perfekten Garten stand. Die Tatsache, dass Adam kein echtes Gegenüber hatte, war Grund genug für den allmächtigen Gott zu sagen, es ist nicht gut. Tim Keller hat es mal so gesagt, Adam war nicht einsam, weil er unvollkommen war, sondern weil er vollkommen war. Das Verlangen nach Freundschaft ist die einzige Sehnsucht, die nicht das Ergebnis der Sünde ist. Diese Sehnsucht ist Teil unserer Vollkommenheit. Gott hat uns so geschaffen, dass wir das Paradies ohne Freunde nicht genießen können. Gott hat uns so geschaffen, dass wir unsere Freunde ohne menschliche Freunde, unsere Freude ohne menschliche Freunde nicht genießen können. Adam hatte jeden Tag eine perfekte stille Zeit. 24 Stunden Zeit mit Gott, einen ganzen Tag lang. Er hatte nie Durststrecken, nie Momente, wo Gott ihm nicht nahe war. Und doch brauchte er Freunde. Und ich glaube, genau das erleben wir heute immer noch. Wenn wir uns einsam fühlen in dieser Welt, das ist immer noch dieses Echo aus diesem Garten Eden, wo wir merken, es ist nicht gut, allein zu sein. Und ich finde das so beeindruckend, weil ich frage mich immer, ist uns klar, dass Beziehungen so wichtig sind? Ist uns klar, dass Freundschaften so wichtig sind? Und wir merken es ja meistens erst, wie doll dieser Schmerz ist, wenn Beziehungen kaputt gehen. Wir sind unausweichlich zur Gemeinschaft geschaffen, könnte man sagen. Gott gab Adam das Leben und es war sehr gut, aber es fehlte die Gemeinschaft. Und merken auch, wenn Kinder spielen, oder ich habe es ja selber nicht so erlebt, aber man kennt es ja auch Kinderbüchern. ich habe als Kind gerne Flughafen gespielt. Aber es gibt auch Kinder, die so Teezeremonien gespielt haben und sich dann ihre Freunde ausgedacht haben. Ja, und denkst so, kleine Kinder wollen nicht alleine sein, sie denken sich ihre Freunde aus. Sie haben imaginäre Freunde und ich würde sagen, es ist halbwegs gesund. Als Erwachsener vielleicht anders, aber ja, da hast du einen Teddybär und irgendwelche anderen Plüschtiere, die mit dir vielleicht reden und du kannst Kaffee oder Tee spielen oder Flughafen mit so Tickets, das fand ich sehr cool. ja, und es ist einfach eine Sehnsucht da, Freunde zu haben. Drew Hunter hat mal eine sehr schöne Frage gestellt, wie ich finde. Er hat gesagt, welche 5 Dinge würdest du auf einer einsamen Insel mitnehmen? Und seine Antwort war, wenn du bei Verstand bleiben willst, wäre es gut, wenn einer davon ein Name wäre. Also er führt fort, ein gesunder Verstand und Einsamkeit können nicht lange zusammen existieren. Nur eins von beiden können wir behalten. Zum Menschsein gehört die Gemeinschaft dazu. Ohne entmenschlichen wir. Das finde ich sehr interessant. Ich lese es nochmal. Ein gesunder Verstand und Einsamkeit können nicht lange Zeit zusammen existieren. Nur eins von beiden können wir behalten. Zum Menschsein gehört die Gemeinschaft dazu. Ohne entmenschlichen wir. Und die Frage ist, wie wurde das Problem von Adam gelöst? Und das wissen wir alle, die Lösung war Eva. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein und nahm eine Rippe, schloss die Seite mit Fleisch und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, das klingt jetzt sehr technisch hier, davon den Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Und da sprach Adam, das ist nun Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch, man wird sie Männe nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Das ist Luther. Warum sagt er Männen? Weil im Hebräischen es ist Ish und Isha, das ist ein Wortspiel im Hebräischen. Die Worte sind halt eben sehr nah beieinander, im Deutschen nicht, da ist es Mann und Frau. Und Luther wollte dieses Wortspiel übersetzen, darum sagt er Männen. Bitte nennt eure Frauen nicht Männinnen. Das wäre nicht gut. Obwohl Luther, glaube ich, zu seiner Frau ab und zu mal Herr Käthe gesagt hat. Genau. Also, Gott schuf eine Frau, Adam war glücklich und wir lesen das auch nochmal in Kapitel 1. Da ist es, ne? Gott sagt, lass uns Menschen schaffen zu meinem Bilde und Gott schuf den Menschen sein Bilde und Gott schuf die Menschen als Mann und als Frau und Gott segnete sie und Gott sah alles an, was er geschaffen hatte und siehe, es war sehr gut. Erst mit Eva zusammen war das Dreamteam perfekt und es war sehr gut. Und jetzt kommen uns vielleicht 2 Fragen. Erstens, war Gottes Antwort auf Adams Einsamkeit nicht in erster Linie die Ehe und gar nicht die Freundschaft? Und zweitens, wenn Adam noch in Gemeinschaft mit Gott lebte, warum fehlte ihm dennoch ein Mensch an seiner Seite? Bleiben wir mal kurz bei der ersten Frage. Ich finde, das ist eine sehr relevante Frage, weil ich mag das sehr gerne. Ich persönlich, ich mag diesen Gedanken von Adam war allein und er brauchte Freunde. Und wenn du sagst, ja, Thema Freundschaft, guck mal auf Adam und Eva, sagen dir viele so, das ist ja nicht Freundschaft, das ist ja Ehe. Und dann muss man sagen, ja, sie haben eine Ehe gebildet, weil Gott auch gesagt hat, ne, seid fruchtbar und mehret euch. Aber Gott sagte zuerst, und das war der Ursprung, es war nicht gut, dass du allein bist. Gott hat nicht gesagt, es ist nicht gut, dass die Welt alle, also leer ist. Er hat nicht gesagt, ne, ihr sollt euch mehren. Gott hat gesagt, das Problem war, dass du allein bist. Und das löste Eva in zwei Art und Weisen. Erstens, natürlich auch in der Ehe. Die Ehe ist natürlich eine spezifische Antwort auf das Problem von Einsamkeit. Aber im Allgemeinen sind es einfach Beziehungen und Freundschaften generell. Also, Adam brauchte Beziehungen zu einem anderen Menschen. Und Ehe ist eine Möglichkeit. Es können auch andere sein, aber im Spezifischen war diese konkrete Antwort für Adam die Ehe. Und Ehen sind idealerweise die tiefsten Freundschaften, die wir haben. Das lesen wir auch in der Bibel. Es gibt im Hohelied einen schönen Vers. Da heißt es: Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter von Jerusalem. Und sagt: Das ist mein Mann, das ist mein Freund, das ist mein Liebster. Und auf der zweiten Art und Weise, und das finde ich eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke, ist, dass nur die Ehe darin resultiert, dass Adam und Eva nicht alleine bleiben, sondern dass sie Gesellschaft bilden. Also durch die Ehe schaffen sie im Endeffekt eine Welt voller Freundschaft, voller Gemeinschaft, voller Beziehungen. Also in doppelter Weise erledigt Eva also das Problem der Einsamkeit. Sie sorgt dafür, dass Adam nicht alleine war und dass die Welt voll von Freundschaft und Freunden sein könnte, voll von Beziehungen, voll von Ehen. Zweite Frage. Wenn Adam doch in Gemeinschaft mit Gott lebte, warum fehlte ihm dennoch ein Mensch an seiner Seite? Das klingt vielleicht ein bisschen komisch für uns, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht sagen wir ja, hä? Also wenn wir Gott haben, haben wir doch alles. Also Gott ist doch perfekt. Warum brauche ich etwas plus Gott? Und ich glaube, es ist ein bisschen wie mit dem Essen. Wir sind dankbar für unser Essen. Wir brauchen es. Und trotzdem können wir sagen, dass Gott genug ist. Nimm alles außer Christus weg. Wir haben noch immer alles. Das sagt der Psalm 73 im Endeffekt. Wenn es da heißt, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir, Gott, wünsche ich mir nichts auf der Erde. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, bleibt Gott auf ewig der Fels meines Heils und mein Teil. Und trotzdem steht Adam im Garten perfekt vor Gott, vor einem perfekten, großen Gott. Und Adam und Gott haben beide gute Absichten miteinander und Gott sagt, es war nicht gut. Warum? Weil Gott will, dass wir uns völlig an ihm freuen als Menschen. Das heißt, Gott hat uns als Menschen geschaffen und wir sollen uns in einer menschlichen Freude an Gott freuen. Wie freuen wir uns über das, was Gott uns gibt? Wir freuen uns über die guten Gaben von Gott. Wir genießen Gott und freuen uns an ihm, wenn wir die Gaben, die Gott uns gibt, genießen und lieben lernen. Mit Essen, Trinken ist es nicht anders. Wenn wir am Tisch essen und trinken, dann beten wir vor und danken Gott dafür, für das, was er uns gibt. Und wir freuen uns an gutem Essen, freuen ein leckeres Steak oder ein leckerer Fisch oder meinetwegen eine leckere Zucchini. Ist Grund genug, Gott zu danken. Und das erfüllt unser Herz und das erfüllt Gott. Gott liebt es, großzügig zu sein, wenn wir ihm dafür danken. Und Freundschaft ist eine sehr wichtige und sehr gute Gabe Gottes. Wir ehren Gott, wenn wir das Geschenk der Freundschaft mit Dankbarkeit annehmen. auch in Freundschaft zu Gott selbst. Und das wiederum heißt, das finde ich auch wiederum sehr interessant, ich möchte es nicht zu lange machen, unsere Freundschaften sind immer relevant, auch immer geistlich relevant. Wir können unser Leben nicht einteilen zwischen, das ist Gott und das ist Kirche oder Glaube und das ist mein privates Leben. Ja, wir sagen oft stille Zeit, Bibellesen, Gebet und Gottesdienst, das ist so ein Teil. Und dann habe ich den anderen Teil, wo ich an einem vollen Tisch sitze mit Freunden und lache und Spaß habe. Und das ist was anderes. Das geht nicht. Wir können nicht das Geistliche vom Geschöpflichen trennen. Wir können nicht das Geistliche, unser Gebet, unser Leben, unsere Beziehung zu Gott, von dem trennen, was wir hier tun auf dieser Erde. Weil es alles relevant ist. Weil wir dankbar sein können für das, was wir tun, für das, was wir erleben. Und da kann man auch sagen, geistlich reif sind wir oder reifer werden wir, wenn wir immer mehr uns erfreuen in Gottes Herrlichkeit, die wir erfahren durch die Gaben, die er uns gibt. Wenn wir immer mehr begeistert sind von dem, was wir erleben in dieser Welt, von dem, was wir erfahren und tun und Gott dafür danken, das ist Reife. Wenn es immer mehr eins wird. Unser ganzes Leben ein Gottesdienst sei. John Stott hat es mal so gesagt, man trifft gelegentlich auf übergeistliche Menschen, die behaupten, sie fühlten sich nie einsam und bräuchten keine menschlichen Freunde, weil sie Gemeinschaft mit Christus all ihre Bedürfnisse erfülle. Und ich kenne das, Leute sagen das auch in der Ehe. Manche sagen, ich will mich nicht abhängig machen von meiner Frau oder von meinem Mann. Ja, Gott allein ist genug. So. Aber menschliche Freundschaft ist Gottes liebevolle Fürsorge für uns Menschen. So wunderbar die tägliche Gegenwart von Jesus ist und so herrlich die Aussicht auf seine Wiederkunft, sie sind nicht als Ersatz für menschliche Freundschaft gedacht. Wenn unsere Seele einsam ist, brauchen wir Freunde. Das zuzugeben, ist nicht ungeistlich, es ist menschlich, ist das, wozu Gott uns geschaffen hat. Und genau das lesen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Gott hat Freude daran, uns Freude zu machen und damit wir uns an Gott freuen können. Und durch Gottes guten Gaben können wir Gott immer mehr ehren. Das lesen wir auch in 1. Timotheus 4, denn alles, was von Gott geschaffen ist, ist gut. Wir müssen nichts davon ablehnen, wenn wir es mit Dank an Gott angenommen haben. Freundschaft ist kein Götze. Zumindest wenn wir Gott dafür Danke sagen und wir uns freuen an den Geschenken, die Gott uns gibt. So wie Gott seine Güte durch seine Großzügigkeit zeigt, so geben wir ihm die Ehre durch unsere Dankbarkeit. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion. Und dann kommen wir zum letzten Punkt. Und ich hoffe, ihr könnt noch ein ganz kleines durchhalten. Warum ist Freundschaft überhaupt Teil unserer DNA? Warum ist Freundschaft so wichtig für uns? Warum ist das in unserem Menschsein mit drin? Weil Gott ein Gott der Gemeinschaft ist. Das lesen wir auch schon auf den ersten Seiten. Ich habe es mal ein bisschen markiert. Denn Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Abbild von uns ähnlich. Und am Ende kommen auch zwei raus. Gott ist kein Gott, der alleine ist. Gott ist ein Gott der Dreieinigkeit. Er ist Vater, er ist Sohn, er ist Heiliger Geist. Gott ist in sich Dreieinigkeit, er ist in sich Gemeinschaft, ewige Liebe, ewige Verbundenheit, ewige Beziehung. Und als seine Ebenbilder wurden wir geschaffen. Wir wurden geschaffen in Gottes Ebenbild. Das heißt, wir sind ein ganz klein bisschen so wie Gott. Wir sollen Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Das merken wir an Kreativität. Wir sind super kreativ. Und wenn man super kreativ ist, Gott, schau dir diese Welt an, das ist verrückt. Ich habe schon mal meine Leidenschaft über Kürbisse hier geteilt. So, und cool. Schau die Emotionen an. Lies das Neue Testament. Schau, wie Jesus geweint hat. Schau, wie Jesus verzweifelt war. Wie sein Mitgefühl gegenüber anderen groß war. Und diese Emotionen kennen auch wir. Vielleicht nicht in dieser heiligen, perfekten Art, aber doch in unserer vielleicht eher unperfekten Art und Weise. Und bei der Gemeinschaft ist es genauso. Gott ist Gemeinschaft. Und darum sehnen auch wir uns nach Gemeinschaft, weil wir Gottes Ebenbild sind. Wir sind geschaffen zu ewiger Gemeinschaft, zu ewiger Liebe und zu ewiger Beziehung. Gottes Gemeinschaft in sich, in Vater, Sohn und der Heilige Geist. Und das ist der Grund, warum wir Gemeinschaft haben sollen. Wir sagen das auch in unserem Statement ab und zu, ich habe das jetzt schon ein paar Mal zum Abendmahl gemacht. Und dann sagen wir, mit dem Vater und dem Heiligen Geist schuf der Sohn alle Dinge, erhält alle Dinge und macht alle Dinge neu. Der Grund, warum Freundschaft wichtig ist, ist, weil Gott ein dreieiniger Gott ist. Kleine Anekdote, Drew Hunter hat das mal, finde ich, sehr lustig gesagt. Also, ich finde es lustig, es ist, naja, okay. Er hat gesagt, Adam, also wenn Allah die Welt geschaffen hätte, sähe das anders aus. Er sagt, Adam war einsam und Allah sah, dass es gut war. Warum? Weil Allah alleine ist. Allah ist keine Dreieinigkeit. Er hat selbst keine ewige, liebende Beziehung. Und ein einsamer Adam könnte das perfekt widerspiegeln. Aber Gott ist Liebe, weil er dreieinig ist. Es gab keine Zeit, in der Gott nicht ein Gott der Liebe, ein Gott der Beziehung war oder ist oder sein wird. Weil es immer Gott in seiner Dreieinigkeit gibt. Er war nie allein. Und wenn wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind, in dem Ebenbild Gottes, der Liebe ist, heißt, dass wir in unser Geschaffensein zur Liebe, zur Gemeinschaft, zur Beziehung geschaffen sind. Gott hat uns geschaffen, dass wir uns an ihm erfreuen und seinen Charakter widerspiegeln. Das heißt, ein Leben in Beziehungen und bedingungsloser Liebe zu führen und in Freundschaft. Adam konnte allein nie Gottes Schönheit und Liebe widerspiegeln. Nicht, weil es super schwierig wäre, ohne Partner, sondern weil es unmöglich wäre, ohne ein Gegenüber. Das heißt im Endeffekt, sich von Gemeinschaft abzuwenden, über längere Zeit, ob bewusst gewählt oder ungewollt erlebt, bedeutet, sich von dem zu entfernen, wofür Gott uns geschaffen hat. Deshalb ist Einsamkeit entmenschlichend. Ein Einzelner kann nie das Bild eines dreieinigen Gottes widerspiegeln. Und darum sehen wir uns nach Freundschaft, weil wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Tim Keller hat mal gesagt, je weniger Freunde du haben willst, je weniger spiegelst du Gott wider. Oder anders ausgedrückt, Gott in dieser Welt widerspiegeln heißt, die Freude von Freundschaft zu kennen und zu genießen. Es erinnert mich an die Sabbatreihe, die wir mal hatten. Das hatten wir das Sabbatmahl, wo gesagt, hey, ladet Leute sonntags ein, hab mit ihnen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist immer noch eine coole Anwendung hierfür, weil wir spiegeln Gott nicht in der Einsamkeit eines Einzelgängers wider, sondern eher an einem Tisch mit Freunden und Lachen und Freude und vielleicht auch gutem Essen. C.S. Lewis hat noch ein sehr bekanntes Zitat gebracht. Oh, jetzt habe ich das übersprungen. Machen wir noch den Elrit, den nehme ich auch gerne. Das ist ein alter Mönch. Er hat geschrieben, jene aber, die da sprechen, ihr Leben solle so geartet sein, dass sie weder Trost spenden, noch im Leid eine Last für andere sein wollen, die sich weder an der Freude des Nächsten erfreuen, noch durch ihre eigenen Sünden andere Bitterkeit bereiten, solche, sage ich, sind nicht Menschen, sondern gleich den Tieren des Feldes. Denn ihr einziges Begehren ist dies, weder zu lieben, noch von jemandem geliebt zu werden. Klingt auch sehr hart, aber ich glaube, ihr wisst, was gemeint ist. Bekannter ist das Zitat von C.S. Lewis und damit komme ich langsam zum Schluss. Liebe überhaupt und dein Herz wird gewiss gequält und vielleicht auch gebrochen werden. Wenn du sicher sein willst, es unversehrt zu bewahren, darfst du es niemandem, nicht einmal einem Tier, schenken. Hülle sorgfältig ein in Hobbys und kleinen Genüssen. Vermeide alle Verwicklungen, schließ es sicher in den Schrein oder Sarg deines Egoismus ein. Aber in diesem Sarg, sicher dunkel, unbewegt und luftleer, wird es sich verändern. Es wird nicht gebrochen. Es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, ja unerlösbar. Der einzige Ort außerhalb des Himmels, an dem du sicher sein kannst vor den Gefahren und Aufregungen der Liebe, ist die Hölle. Wenn du sicher gehen willst, dass dein Herz nicht kaputt geht, dann lass niemanden an dein Herz dran. Weil wir leben in einer Welt, in der Menschen uns enttäuschen und in der Freunde, ja, vielleicht uns auch verletzen. Aber Liebe schlägt nicht zurück. Liebe verzeiht und Liebe will erhalten. Und dazu sind wir berufen, auch heute noch. Freundschaften zu führen, Freundschaften zu halten, Freundschaften zu investieren. Und dazu möchte ich euch ermutigen, heute in ganz besonderer Art und Weise. Wir werden die nächsten Wochen nochmal mehrere Sachen ein bisschen konkreter anschauen. Aber so viel für heute erstmal. Wir sind als Ebenbild geschaffen, als Ebenbild eines dreieinigen Gottes, der Gemeinschaft ist. Und darum sehnen wir uns auch so sehr nach Freundschaft und nach Gemeinschaft. Und wenn wir Gott widerspiegeln wollen in dieser Welt, heißt es, dass wir in Freundschaften investieren und gute Freunde werden. Dass es Freundschaft überhaupt gibt, verrät etwas Tiefes. Im Zentrum des Universums steht eine Liebe, die so groß ist, dass sie geteilt werden will, durch Freundschaft, die mit Gott und die untereinander. Teilt Gott mit uns etwas von seiner eigenen ewigen und überfließenden Freude. Und vielleicht, lass uns kurz einen Moment Zeit nehmen, das überspringen wir jetzt. Wann, wenn das dein letztes, okay, machen wir, das sind die Fragen. So, wann in deinem Leben hast du dich am meisten isoliert oder einsam gefühlt? Hast du andere mentale oder emotionale Schwierigkeiten in dieser Zeit gehabt? Könnt ihr mal überlegen für euch, ob ihr es schon mal in eurem Leben so erfahren habt. Aber dann die Frage, was sind zwei oder drei Aspekte von Freundschaft, für die du Gott am meisten dankbar bist? Und hast du jemals Enttäuschungen in Freundschaften erlebt, die dazu geführt haben, dass du etwas härter und verschlossener in der Freundschaft geworden bist? Was ist die Gefahr, wenn man diese Härte so stehen lässt? Vielleicht habt ihr noch einige Gedanken, lasst uns vielleicht zwei, drei Minuten nehmen, darüber nachdenken und ja, uns überlegen, was das für uns heißen könnte. Vater, ich danke dir, dass du uns in deinem Abbild und Ebenbild geschaffen hast. Ich danke dir, dass du dreieinig bist und dass wir ja, geschaffen sind zur Beziehung und zur Freundschaft mit dir, aber auch mit Freundschaft zu anderen, Herr. Ich danke dir, dass du unser Freund sein willst, unser Freund, der immer treu ist, nicht weggeht, bei dem unser Herz vollkommen sicher ist. Aber ich danke dir auch für die Freunde, die ich hier in meinem Leben haben darf, die zu meiner Seite stehen, die mich in den Arm nehmen können, Herr. Und ja, mich ganz deine Liebe auch spüren lassen können. Hab Dank für Menschen in meinem Leben, die mich zurechtweisen können und die mir wieder aufhelfen. Amen.